Grüßt euch aus der Schweiz und aus Mallorca. Liebe Grüße. Es war jeweils sehr geistlich, in der Schweiz wie auch auf Mallorca. Kann es geistlich zugehen. Die Zeit mit den Bibelschülern war wirklich echt eine starke Zeit. Das hat mich sehr bewegt zu sehen, wie junge Menschen mittendrin in all dem, ja, was so auf Mallorca abläuft, sich auf das Wort Gottes konzentrieren vom ganzen Herzen und dran sind in der Nachfolge. Es war wirklich ganz toll und liebe Grüße, wie gesagt, jeweils aus Mallorca und der Schweiz. Ich weiß nicht, wie viele von euch, und es ist schön, euch zu sehen, ich freue mich. Wenn es um Fußball geht, bin ich kein Deutscher. Wenn es aber um Koinonia geht und die Gemeinde und die Gemeinschaft hier, bin ich ein Deutscher. Ich bin hier zu Hause, unter euch. Dort draußen in der Welt bin ich hin und her gezogen. Da ist es nicht klar, aber hier drin weiß ich, das ist mein Zuhause. Die Menschen, die mir am nächsten stehen, am nahesten sind, sind Deutsche. Ich glaube, mein Vater hat es wehgetan. Es war auch nicht einfach für ihn, als ich eine Deutsche mitbrachte nach Hause, als Frau. Er musste sich innerlich überwinden. Mit dem Gedanke, mein Sohn hat eine deutsche Frau, alter Krieger. Das gibt da Dinge, die für uns als Menschen schwer zu überwinden sind. Das ist erstaunlich, auch in der Kultur gewurzelt oft, oder? Und wir sind doch hier, Äthiopier, Geschwister aus Russland, Ukraine, Geschwister aus der Schweiz, Geschwister aus Äthiopien, aus Somalien, aus Eritrea, aus Nigeria, von überall. Und es bedarf von uns aus ein klares Schritt zueinander. Wie mein Vater ein klares Schritt zu Gabi hinmachte, innerlich im Herzen. Und zum Schluss war mein Vater so verliebt in Gabi, dass meine Mutter eifersüchtig wurde. Aber es bedarf eine Entscheidung. Wir sind das, was wir wollen. Es ist keine Kopfsache, es ist eine Herzenssache. Und das ist das Thema heute Morgen. Wir haben auch Geschwister aus Israel da. Und darüber freue ich mich besonders. Maria hat auch das richtige Namen, ne? Alle Judinnen heißen Maria. Lest ihr immer euer Zettel hier? Der Zettel ist gut heute Morgen. Herr, lehre mich, dass dein Jünger zu sein eine Sache auf Leben oder Tod ist. Jesus sagte, die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Er sagt nicht, meine Worte sind lebendig. Er sagt, meine Worte sind Leben. Das bedeutet, wo auch immer das Wort ausgesprochen wird, katholische Kirche, anglikanische Kirche, lutherische Kirche, überall, egal wo sie ausgesprochen werden. Das bedeutet, wo auch immer das Wort Gottes ausgesprochen wird, dort ist Leben. Jedes Mal, wenn das Wort in einen Menschen eindringt, dann beginnt dieser Mensch geistlich zu leben oder geistliches Leben zu zeigen. Das bedeutet, dass ich mich ständig in einen Zustand befinden muss, in dem das Wort ungehindert durch mich fließen kann. Seht ihr, wie viel das mit dem Wille zu tun hat? Unser Herzen stehen Gott im Weg. Nicht unser Köpfen. Mit unser Kopf kann er umgehen. Unser Herzen sind widerspenstig. Wir werden das heute Morgen zufällig, in Anführungsstriche, ist das mein Thema. Ich hoffe, es ist auch Gottes Thema. Das bedeutet, dass ich mich ständig in einen Zustand befinden muss, in dem das Wort ungehindert durch mich fließen kann. In dem Moment, wo ich den Fluss durch Ungehorsam, Stolz, Verdrehtheit, ich füge hinzu, Widerspenstigkeit blockiere, wird das Leben aufgehalten. Ob wir was erleben in einem Gottesdienst, egal wo das ist, wo das Wort Gottes verkündigt, auch wenn es nur vorgelesen wird, ist Leben. Eure Hoffnung heute Morgen ist, dass Gott spricht nicht nur durch Männer. Gott spricht durch Frauen. Und wenn er keine Frau findet, dann nimmt er eben einen Esel. Und wenn ein Esel es nicht tut werden, und das ist Wort Gottes, die Steine es verkündigen. Wo sind denn die Steine? Die Steine stehen oft in Kirchen. Pastoren, die Herzen auf Steine haben, die nicht aus dem Geist geboren sind. Dennoch sprechen sie Wort Gottes und Gott spricht. Dass ich gebraucht werde oder du, dass wir gebraucht werden von Gott, ist nicht ein Zeichen dafür, dass Leben da ist. Es kann Leben da sein. Es kann aber auch ein Stein sein. Viele Menschen meinen, weil Gott sie gebraucht, sind sie gut drauf. Nein, es kann sein, dass Gott dich gebraucht, wenn du gut drauf bist. Gott gebraucht dich aber auch, wenn du schlecht drauf bist. Gott gebraucht uns alle. Gott sucht Menschen mit solch einer Dynamik, mit solch ein Verlangen, dass er alles nimmt, was es gibt, um sie zu erreichen, weil er sie liebt. Und ich hoffe, dass Gott heute Morgen mein Herz erreicht und auch deins. Und ich freue mich, dass wir so viel Zeit dazu haben. Es war 11:20, als Jörg Schluss machte. Und ich habe ja bis 11:50, ne? Wir haben Besuch hier. Bitte geht jetzt nicht. Bleibt doch noch ein bisschen. Es ist schön, euch zu sehen. Ich freue mich so sehr. Wir haben ja jetzt so eine Art irgendwo Pause mittendrin. Wir haben 3. Mose zu Ende gemacht. Und normalerweise wären wir in 4. Mose. Ich bin aber jetzt 2 Wochen nicht da gewesen. Da haben die Brüder verkündigt. Ich bin jetzt da und nächste Woche, übernächste Woche bin ich nicht da. Da predigt Achim. Und dann, wenn ich Ende des Monats wieder da bin, legen wir los mit 4. Mose, okay? Aber in diese Wochen dazwischen fangen wir jetzt nicht mit irgendwas an, was wir dann irgendwo liegen lassen müssen. Und aus diesem Grund wollte ich diese Woche, ich gehe davon aus auch nächste Woche, einfach 2 Gleichnisse nehmen. Man kann Psalmen nehmen zwischendurch, die sind immer schön, die kann man dann reinbringen, wo der Ablauf nicht so ist wie üblich. Aber es gibt auch Gleichnisse und ich finde, Gleichnisse sind oft in sich eine abgeschlossene Sache. Und aus diesem Grund dachte ich, machen wir ein Gleichnis, das wir ja alle gut kennen. Und da wir es gut kennen, brauchen wir nicht zuzuhören, wir könnten jetzt schon abschalten. Wir haben das als Kinder gelernt, eine unserer Lieblingsgeschichten. Sogar Menschen, die nicht glauben, kennen die Geschichte des barmherzigen Samariters. Und das finden wir in Lukas Kapitel 10. Lukas ist ja der Onkel Doktor unter den Jüngern. Der ist der Arzt. Und es ist eigentlich sehr interessant, wie die Jünger aus ihrer Haut heraus Jesus sehen. Johannes, der ein junger Mann ist, der unheimlich offen ist und die Nähe sucht, ein junger Mann, der denkt, ja, wenn die Alten muffig sind und hart und verschlossen und verkalkt, sollen sie doch, Petrus und die anderen. Ich habe Jesus lieb als Teenie, mir ist doch wurscht, ich lege mich bei Jesus sogar an und lege meinen Kopf auf seine Brust. Mir ist es egal, was die Jünger denken, ob sie denken, ich bin Radfahrer, ne? Das ist mir doch egal. Ich will so sein, wie ich im Herzen bin. Die sollen denken, was sie wollen. Die denken sowieso immer negativ, die anderen, oder? Hast sowieso immer die Popokarte. Habt ihr gewusst, wo dieser Begriff herkommt? Ja, ne, wisst ihr alle gut. Vom Fußball, genau. Die rote Karte. Die wissen ganz genau, die Fußballer, wenn der Schiri mit seiner linken Hand zu seiner linken Tasche da hinten greift, das ist rot, das kann nicht gelb sein. Und deswegen nennt man das die Popokarte. Oder aber auch anders. Da wehrt sich jemand, aber es ist wahr. Ich habe recht. Gut, lass uns mal zu den barmherzigen Samariter gehen. Und wie es beim verlorenen Sohn geht, ist es oft so, weil diese Begriffe ja da eingebaut sind. Das ist ja nicht Bibel, das ist ja eigentlich, sind nur Übertitel, heißt das, oder wie heißt das bei euch? Ich vergesse es, Überschrift, sind Überschriften, die manche Bibeln haben, andere haben sie nicht. Eigentlich steht, die Geschichte heißt ja offiziell nicht so. Da denkt man ja, der verlorene Sohn. Und wir wissen ganz genau, der verlorene ist derjenige, der abgehauen ist, der verloren gegangen ist. Und ich stelle das eben in Frage. Vielleicht machen wir nächste Woche den verlorenen Sohn. Der verlorene Sohn ist gar nicht derjenige, der abgehauen ist. Der verlorene Sohn ist derjenige, der zu Hause ist. Ha. Der ist verloren. Das können wir ganz deutlich an der Geschichte erkennen. Und hier sagen wir ja, barmherzige, es geht um den Samariter. Es geht wohl um den Samariter. Aber es gibt mehr Menschen hier als nur einen Samariter. Es gibt hier einen Priester und einen Levit. Und es gibt einen Mensch, der da liegt. Fast totgeschlagen. Er liegt im Sterben, da auf der Straße, in der brennenden Sonne. Und wir denken, ja, das war's, ne? Das sind sie doch alle, oder? Habe ich jemanden vergessen? Jesus haben wir vergessen. Jesus ist im Mittelpunkt, er erzählt die Geschichte. Wenn er nicht da wäre, werden die Schwächen und Unzulänglichkeiten von Priester, von Levit und von Samariter oder auch das Gute im Leben von Samariter gar nicht ins Licht kommen. Warum? Weil Jesus das Licht ist. Es ist Jesus, das Licht in diese Geschichte hineinbringt. Er ist viel wichtiger als alle anderen. Und wir lesen Dinge mit unserem Kopf und meinen, wir kennen sie, und das ist so gefährlich. Ich habe vor Jahren mit einem Mann, ich habe durch ihn zum Glauben gefunden. Und da war er in einer Krise. Und ich denke, jetzt bin ich herausgefordert, ihm das Wort Gottes zu bringen und ihm zu trösten und Hoffnung zuzusprechen mit dem Wort Gottes. Er sagt, ich kenne das alles schon. Ich sage zu ihm, Alter, das kann nicht sein. Wie wir gelesen haben, eben, das Wort Gottes ist lebendig. Paulus schreibt, ja, die Höhe und die Tiefe und die Weite, das können wir nicht kapieren. Und die Jünger schreiben, und wenn der Himmel aus Pappe wäre, aus Papyrus, und das Meer aus Tinte, wir könnten nicht darüber schreiben, über die Dinge, die Jesus in 3 Jahren gemacht hat. Wir haben es hier zu tun mit einem ewigen Gott, unfassbar groß. Sein Wort ist so hoch. Das können wir nicht ganz kapieren. Unsere Erleuchtung, mögen wir noch so erleuchtet sein, reicht nicht. Und die Tiefe, wenn wir es zulassen, die Tiefe des Wortes Gottes ist erleuchtet die tiefsten Hecken. Und es will es zumindest. Wenn wir aufmachen, haben wir ja gelesen. Er will es erleuchten. Er will, dass das Muffige weicht. Wonderful Counselor. Wunderbarer Ratgeber. Er ist mein Ratgeber. Er hat mich gemacht. Er kennt mich. Jedes Atom. Er kennt alles. Er ist mein Arzt und mein Seelsorger. Klar, brauchen wir die Hilfe, damit wir demütig bleiben, gerade als Christen, oder? Eines Arztes und eines gläubigen Psychologen. Das sind Krücken. Traget einander Last, wir sind Krücken. Ich bin eine Krücke, eine alte Krücke. Wir tragen einander. Aber Ärzte sind nicht Gott, oder? Kein Wunder, dass die so hart werden. Oder die Ärzte, die verschließen sich irgendwo dem ganzen Elend. Eine Hebamme, was die für Verantwortung hat, was die für einen Stress ausgesetzt hat. Ich habe mich oft gewundert, warum sind Hebammen wie Kerle? Ist nicht von ungefähr. Was kommt denn Tag für Tag auf diese arme Frauen an Verantwortung zu? Wie viel Druck sind sie ausgesetzt? Ärzte, Physiologen. Entschuldige, nicht absichtlich. Physiologen. Psycho. Es gibt aber auch Physio. Das sind die Ärzte. Laber nicht so viel. Zurück zum Text. Lukas 10, 25. Und siehe, da stand ein Schriftgelehrter auf. Wir lesen das vielleicht erstmal, oder? Weiß ich nicht. Und siehe, da stand ein Schriftgelehrter auf, versuchte ihn und sprach: Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererben? Er aber sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Er antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von all deinen Kräften, von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet. Tu das, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen, das ist ja etwas, was wir nicht kennen, und sprach zu Jesus: Wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach: Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem. Schön, ne? Hier haben wir den Intellektuellen. Der weiß alles. Der ist der Superseelsorger. Menschen kommen zu ihm aus ganz Israel gelaufen und fragen ihn um Rat. Ich habe große Sorge. Was sagt das Wort hier? Bitte legt mir das aus. Ich brauche Hilfe. Was soll ich tun? Guru, das waren die Gurus. Und was macht Jesus mit ihm? Erzählt ihm eine Kindergeschichte. Da antwortete Jesus und sprach: Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter den Räubern. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er vorüber, desgleichen auch ein Levit. Als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin, und als er ihn sah, jammerte er ihn. Und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf, sein Tier, und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er 2 Silbergroschen heraus, gab sie den Wirt und sprach: Pflege ihn, und wenn du mehr ausgibst, will ich dir's bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste gewesen, dem, der unter die Räuber gefallen war? Er sprach, der Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm: So geh hin und tu das Gleiche. Eine Geschichte, wie gesagt, die wir alle kennen. Hier haben wir den Schriftgelehrten. Und der Schriftgelehrte ist tatsächlich jemand, der geübt war in der Schrift. Er kannte die ganze Schrift und er kannte Kapitel auswendig. Er konnte ganze Kapitel zitieren. Das war sein Fach, das war sein Job, Tag und Nacht. Das Wort Gottes zu lesen und es auszulegen im Tempel. Die Priester haben es auch gemacht, die Leviten haben es auch gemacht, bis zum gewissen Punkt. Alle diese religiöse Menschen, die wir hier sehen, haben mit dem Wort Gottes zu tun gehabt. Und sie kannten das Wort Gottes. Sie waren im Wort gewandt. Aber vor allen Dingen, wie gesagt, hier der Bibellehrer, der Schriftgelehrte. Und hier sehen wir in Vers 25, und siehe, da stand ein Schriftgelehrter auf. Ich habe diese Geschichte, genau wie ihr, schon 100 Mal gelesen. Und das ist mir nicht aufgefallen, dass der Schriftgelehrte aufsteht. Wie wir es in der Schule gemacht haben, oder? Weiß nicht, wie es bei euch war. Bei uns, wir müssen sofort aufstehen. Wurden gefragt und müssen aufstehen. Wenn wir was sagen wollten, Hand hoch und dann aufstehen. Hier haben wir jemand, er steht auf. Wisst ihr warum? Weil er alles weiß. Er weiß alles. Es gibt nichts, was er nicht weiß. Er ist so gewandt in der Schrift, dass er meint, ich stelle Jesus ein Bein. Und das ist in der Geschichte ganz klar. Wir müssen nur sehen, wie Jesus mit solchen Menschen umgeht, Schriftgelehrten. Wisst ihr, dass Jesus über Schriftgelehrten, Pharisäer und Leviten geweint hat? Ich bin davon überzeugt, steht nicht in der Bibel, dass er nicht schlafen konnte und geweint hat. Und die sind nachts zu ihm gekommen und er hatte Zeit für sie. Wisst ihr, so ein Typ, den würde ich keine 3 Minuten geben, der so drauf ist wie er, steht auf und wagt es, den Sohn Gottes, Gott selbst, Jesus Christus, der ihn geschaffen hat, sein Schöpfer, stellt ihn eine Fangfrage. Und er steht auf. Wie viele sind dann? Hier sehen wir ja seine Haltung, okay? Wie viele sind zu Jesus gekommen und haben sich niedergeworfen? Ich kenne so viele Geschichten im Neuen Testament. Die meisten, die mit der richtigen Herzenshaltung gekommen sind. Alle Jünger haben sich niedergeworfen, als sie erkannt haben, dass Jesus Gottes Sohn ist. Jesus selbst vor seinem Vater in Gethsemane, was macht er? Er werft sich nieder, oder? Auf sein Angesicht. Paulus, wo er sich bekehrt, ne? Der bricht zusammen und fällt auf sein Angesicht. Das bringt eine Herzenshaltung zum Ausdruck. Lass uns mal einfach 2 von diesen Geschichten lesen. Wir haben die Geschichte von die Frau aus Phönizien. Und wir haben zum Bleistift auch die Geschichte von Jairus. Der war ja auch in der Synagoge. Er war Chef in der Synagoge. Er war ein religiöser Mensch. Die Frau aus Phönizien war es nicht. Wir wissen nicht, wie religiös sie war. Wir wissen aber einiges über sie. Und lass uns doch einfach über Jairus. In Markus Kapitel 5 lesen wir über Jairus. Markus 5 und ab Vers 21 lesen wir einfach ein paar Verse. Markus 5, 21. Und als Jesus wieder herübergefahren war im Boot, versammelte sich eine große Menge bei ihm und er war am See. Da kam einer von den Vorstehenden der Synagoge. Seht ihr, er ist auch ein religiöser Mann. Er ist auch so ein Priester, so ein Levit, so ein Schriftgelehrter. Und es ist ein Vorsteher. Da kam einer von den Vorstehenden der Synagoge mit Namen Jairus. Und als er Jesus sah, fiel er ihm zu Füßen. Seht ihr, eine Herzenshaltung führt uns zur Erkenntnis hin. Wer glaubt, ohne zu zweifeln, wer glaubt? Wer eine demütige Haltung, Glaube ist ja, sich Gott hinwerfen, oder? Das ist Glaube. Wer glaubt, ohne zu zögern, ohne hin und her gezogen zu sein in seine Herzenshaltung zu Gott, ich will dich erkennen, ich liebe dich, o großer Gott, zeig du mir deine Herrlichkeit. Wer diese, der wird Erkenntnis empfangen, Jakob sagt, er kriegt es. Nicht deswegen, sondern deswegen. Weil das Herz stimmt. Wir meinen, ist es nur Kopfarbeit? Nein, ist es Demut des Herzens. Und hier haben wir einen Mann, der ist in große Not. Jetzt fragst du dich, warum lässt Gott Not zu in meinem Leben? Die Antwort ist schon vorhanden. Musst du noch mehr wissen? Er lässt es zu, weil er dich erreichen will. Und er lässt es zu, denn normalerweise, es gibt wenig Ausnahmen, es gibt sicherlich hier und da Ausnahmen, aber unter normalen Umständen werfe ich mich nur im Staub, wenn ich in der Not bin. Oder bist du anders als wie ich? Perfekt Deutsch. Und als er Jesus sah, fiel er ihm zu Füßen. Hier steht einer auf und versucht, sich rechtzufertigen. Ja, das, was wir da lesen, bestätigt seine Haltung. Der Mann steht. Der steht wie eine Eins. Und die Bibel sagt, es ist gut, dass wir wie eine Eins stehen. Wir sind sicher, wenn wir wie eine Eins stehen, oder? Was steht da geschrieben? Wenn du meinst, du stehst wie eine Eins, pass auf, du fällst. Du bist schon unterwegs zum Boden. Du fällst auf die Schnauze. Und bat ihn sehr und sprach, meine Tochter liegt in letzten Zügen. Siehst du, ich denke immer, meine Kinder leiden, weil sie böse sind. Vielleicht leiden meine Kinder, könnte ja sein, ne? Vom Text heraus, dass meine Kinder leiden, weil ich böse bin. Und Gott mein böses, hartes Herz erreichen will. Wer weiß, dieser Mann wäre nie zu Jesus gekommen, sage ich einfach mal so, wenn seine Tochter nicht krank gewesen wäre. Und Gott ist viel wertvoller und viel herrlicher als Krankheit, das uns für eine kurze Zeit begleitet hier auf Erden. Das ist ein Pups, das vergessen wir, das ist gar nichts. Wenn wir durch Elend, durch dem, dass ein Auge rauskommt oder eine Hand abgehakt wird, das ist viel besser, dass es so geschieht und wir dahin kommen, wo wir hingehören. Das sagt die Bibel ganz deutlich. Wir leiden, Gott muss es zulassen, denn nur so rutscht das, was hier gespeichert ist, hinunter ins Herz. Lass uns mal ein paar Kapiteln weitergehen. 2 lesen wir über die Frau aus Syrophönizien. 7:24. Jesus, und er stand auf und ging von dort in das Gebiet von Tyrus, 7:24 von Markus. Und er ging ins Haus und wollte es niemand wissen lassen und konnte doch nicht verborgen bleiben. Wir wissen, dass Jesus nicht besonders schön war. Er war nicht einmal äußerlich nicht sehr anziehend. Die Propheten sagen, es war ein ziemliches Elend. Wo war denn seine Schönheit? Sie war sehr, sehr viel tiefer, tiefer als die Haut. Jesus hatte solch eine Anziehungskraft, das war gewaltig groß. Und sie war tiefer als die Haut. Die Menschen verfolgten, die hatte solch eine Anziehungskraft, sein Wesen, der innere Mensch war so schön. Wir sehen immer nur den äußeren Mensch. Und wenn man alt wird, freut man sich, dass der innere Mensch schöner wird. weil der Äußere zerfällt. Zerfällt. Sondern alsbald hörte eine Frau von ihm, deren Töchterlein einen unreinen Geist hatte, und sie kam und fiel nieder zu seinen Füßen. Wir können die ganze Geschichte nicht lesen, wir haben keine Zeit dazu. Aber seht ihr, das ist genau wieder dieselbe Situation, oder? Da war Elend da, da war solch eine Not. Es ging um Leben, um Tod. Hier steht nicht jemand, hier ist jemand niedergeworfen, innerlich im Herz, verzweifelt. Es gibt nur noch eine Lösung, und das ist Gott. Und um Gott zu erreichen, um Gottes Aufmerksamkeit, deswegen fasten wir doch. Höre mich, Herr. Ich meine es vom Herzen. Nicht sonst, wo es mir gut geht, wo ich einfach dahin plappere, du bist gut, du bist groß. Wo es mir Spaß macht, anzubeten. Nein, heute ist ein großes Elend und ich will nicht essen, wie du mich erhörst. Die Not ist so groß. Ich werfe mich hin. Das ist Fasten. Ich werfe mich hin vor Gott und schreie zu ihm. Und Gott will das. Nicht, weil er uns irgendwie in eine blöde Abhängigkeit hineinbringen kann. Nein, weil er tief hineinwirken muss. Und wenn er tief hinein will, wir müssen uns öffnen. Und siehe, zurück zu Lukas Kapitel 10. Und siehe, da stand ein Schriftgelehrter, jemand, der alles weiß. Und versuchte ihn. Ich habe mal nachgeschlagen heute früh, als ihr noch geschlafen habt. Versuchte, das Wort hier auf Englisch heißt tempted. Auf Griechisch, ich kann kein Griechisch sprechen, für die Gelehrten hier, ihr könnt mir nachher erzählen, wie es ausgesprochen wird. Ekpeirazo heißt prüfen, versuchen, hinterfragen. Der Ausleger und Schriftgelehrter schreibt, der ablehnende negative Ton ist nicht zu überhören. Der negative ablehnende Ton dieses Wortes ist nicht zu übersehen in der griechischen Sprache. Dieser Schriftgelehrter hat Jesus begegnet mit einer von oben herab. Ich bin gebildet. Zur Schule, Uni, Abitur, Professor. Ich bin in meinem Fach ausgebildet bis zum Äußersten. Ich weiß, was ich kann und ich weiß, wer ich bin. So steht er vor Gott. So steht er vor Jesus. Wir sind in eine große Gefahr heutzutage als Menschen. Eine sehr große Gefahr. Ich glaube, dass Menschen noch nie so kaputt waren im Charakter, im Wesen, wie sie heute sind. Ich glaube das von ganzem Herzen. Ich lebe nur 62 Jahre. Ich schaue zurück und ich kann es sehen. Ich weiß, wie Menschen waren vor 50 Jahren und ich weiß, wie sie heute drauf sind. Der Mensch ist so kaputt wie noch nie. Das Problem in dem Ganzen ist, dass er heute fähig ist, Dinge zu tun, woran ich als kleiner Junge nie geglaubt hatte. Wenn mir gesagt hätte, ja, da läuft einer auf dem Mond, die Menschen sind da oben und gehen spazieren auf dem Mond, hätte ich gedacht, Macke hast du, das geht nicht. Und mein Papa als kleiner Wissenschaftler hätte mir erklärt, das geht auch nicht so und das wird nie kommen, das können die Menschen nicht. Und jetzt sind die Menschen da gewesen und sagen, wir können es doch. Wir können Atom spalten. Wir können doch was, oder? Wir werden nicht alle grob ausgebildet, so einfach. Tischler, nein, nein, nein. Es gibt Dachdecker, es gibt die groben Tischler, es gibt Möbeltischler, es gibt die Feinmechaniker. Ne? Und im Bereich der Pädagogik gibt es normale Pädagogen und es gibt Sozialpädagogen. Ne? Und im Bereich des Computerwesens sind alle Leute spezialisiert, nur auf eine Sache. Wir können Herzen verpflanzen. Menschen können mit ein halbes Herz leben. Das hätte keiner geglaubt vor 10 Jahren. Könnten, hätten nie geglaubt. Ärzte hätten das nicht geglaubt. Und heute geht, Mann, wir können was, wa? Wir sind wie die Schriftgelehrten. Wir können das alles. Weißt du, was wir nicht können? Wir können unsere Kinder nicht richtig erziehen. Wir können unsere Frauen nicht treu sein. Wir können nicht Böses mit Gutes vergelten. Wir können unsere Aggression, wir haben die nicht im Griff. Unsere negative Gedanken. Und dann stehen wir Dinge, tun wir Dinge, wovon wir nie geglaubt hätten, weil wir innen drin so kaputt sind. Glaub mir das, wir sind so kaputt wie noch nie. Und Jesus sagt, in Matthäus sagt er, und wenn ich nicht kommen würde, würden sogar die Gläubigen, ich übersetze das in meinen Worten, innerlich zerfallen. Die sind so im Popo. Die sind so fertig. Sogar die Gläubigen würden in Sachen Glauben auseinanderfallen. Und wir meinen, Einbildung ist auch Bildung, oder? Nee. Einbildung ist das Anfang vom Ende. Das Anfang vom Ende. Und das ist sein Problem. Und dieser Mensch, dieser Mann, beschäftigt mich sehr. Weißt du warum? Weißt du, warum Jesus so viel vom Schriftgelehrter, vom Priester und von Levit spricht? So unheimlich viel. Überall. Ganze Evangelien sind doch voll von diesen Halunken. Wisst ihr warum? Weil ich, Peter, will. Ich bin Schriftgelehrter, ich bin Priester, ich bin Levit, ich bin Pharisäer und ich bin Sadduzäer. Wir sind's und wir sind gemeint und wir müssen wahnsinnig aufpassen. Wieder zurück, wir müssen das Wort hineinlassen. Erforsche du mich, Herr, David, mit seinem Wort, das ist Psalm 119, oder? Vielleicht auch nicht. 139. Und zeige du mir, ich kapiere es nicht. Ich bin zwar sehr gebildet, ich bin ein Professor, aber ich stelle alles in Frage, Herr. Ich werf mich im Staub vor dir. Zeig du mir, was los ist. Zeig mir doch, wie es innen drin ist. Habt ihr Angst davor? Ihr braucht keine Angst zu haben. Wisst ihr, Gott holt den ganzen Mist heraus. Er packt es in eine Tüte und schmeißt es ins tiefste Meer und spricht nicht drüber. Er macht seinen Mund nicht auf. Das ist der Grund, warum er am Kreuz seinen Mund nicht aufgetan hat. Weil er dich so liebt. Und er möchte unbedingt diesen ganzen Dreck und Mist loswerden. Als die herausziehen, ohne dass jemand das merkt oder sieht. Er spricht nicht darüber. Er ist nicht so wie ich. Er spricht nicht einmal in Gebet darüber mit anderen. Er schweigt, sagt kein Wort. Er möchte seine Kinder befreien von dem Levit, von den Priestern und von den Schriftgelehrten. Und glaub mir, bitte glaub's mir, du bist einer, nicht nur ich. Und wenn du nicht dazu kommst, es zuzugeben, bist du nicht im Staub. Und Gott wird so lange arbeiten, weil er dich liebt, bis du in Staub bist. Aus lauter Liebe. Und hier, Gott liebt diesen Mann, könnt ihr vorstellen? Jesus liebt diesen Mensch. Den hätte ich einer in die Schnauze gehauen. Den hätte ich allen anderen bloßgestellt. Hättest du das nicht gemacht? Ich hasse Pharisäer. Da haben wir den Splitter und den Balken, oder? Seht ihr? Den Splitter und den Balken. Du siehst den Balken im Pharisäer und vergiss nicht. Oder siehst den Splitter, andersrum. Und vergiss nicht, dass es bei dir, bei ihm ist es ein Problemchen. Bei dir ist es ein Balken. Und wir ärgern uns. Und wir hassen das, was wir in andere sehen. Und ich lerne das begreifen. Wisst ihr warum?
weil es in mir ist, deswegen weiß ich das. Und ich möchte dich beruhigen. Jesus hasst es auch und er will es raussehen. Und er tut es hier mit diesem Mann. Er ist entgegengekommen. Hier haben wir, er ist das Wort. Okay, wir haben es heute Morgen. Jesus ist das Wort. Und er sagt nicht hier, hier du Knallkopf, ich bin das Wort. Am Anfang war ich und ich habe dich, kleine Wurm, gemacht. Und ich habe Atem hineingehaucht. Und ich habe dich zeugungsfähig, aufnahmefähig gemacht. Ich bin Gott. Begreifst du nicht, mit wem du sprichst? Hätten wir das so gemacht? Ja, jeden von uns hier. Er sprach, was steht im Gesetz geschrieben? Alter, du weißt es. Zeig mir doch, was du weißt. Das tut ihm gut. Jetzt kann er sich nochmal beweisen. Das ist nicht schön. Ich würde sagen, Jesus ist ein Fuchs. Ich mag das nicht sagen. Weil Fuchs. Ah, wirklich. Jesus sagt zu uns, wir sollen wie die Schlangen sein. Wie die Tauben und wie die Schlangen. Lustig, er ist pfiffig. Ich liebe Jesus, der ist ja so weise. Und so eine Weise, so eine Weisheit, die möchte ich auch haben. Das macht Spaß. Gerade vor den Schriftgelehrten macht es Spaß. Aha, Pastor. Wie heißt die Gemeinde? Calvary Chapel. Ist das, weil ihr immer Sandalen trägt oder was? Ja, aha. Wo hast du denn studiert? Ah, nicht studiert. Zu Hause alleine, Kassetten in Englisch. Oh. Aus Amerika. Aha. Hat das etwas mit George Bush zu tun? Was seid ihr für Knallköpfe? Merkst du, spielsüchtig? Die sagen das nicht. Schön, schön, Bruder. Bete für dich. Weißt du, ich weiß davon eine gute Akademie, die nehmen auch Leute, die keinen Schulabschluss haben. Und das könnte ja was. Du musst nicht hin, ich weiß, du bist 62. Du kannst aber korrespondieren. Ne? Hast keinen Computer. Oh. Ich habe nicht nur keins, sondern ich kann nicht einmal damit umgehen. Das Niedrige hat er erwählt. Und das hört sich gut an, das ist ein Trost für mich. Denn ich weiß, ich gehöre dazu. Aber er hat es aus einem Grund gemacht und das ist B-Teil, diese Verheißung, damit er verherrlicht wird. Haben wir das kapiert? Er hat nicht den Kleinen genommen, um sie groß zu machen, der hat die Kleinen genommen, damit er verherrlicht wird. Und wisst ihr, was diese Welt braucht? Nicht Peter Will und nicht Siegfried Krönig und nicht Achim Wohlfahrt und auch nicht Jörg. Diese Welt braucht Jesus. Jetzt hat er eine Möglichkeit, sich zu beweisen, ne? Seine Weisheit weit. Und er antwortet. Er antwortete und sprach, du sollst dem Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus sagt, ey, drei Punkte, du hast recht. Sag, Wahnsinn, Junge. Gut gemacht, mein Sohn. Aber alles recht zu wissen, verbirgt Probleme. Denn wer alles weiß, wer weiß, Rechtes zu tun und tut es nicht, dem ist es was? Bitte. Wir sind alle Schriftgelehrten. Seht ihr? Da komme ich nicht nach. Wie geht's dir? Ich komme da nicht nach. Ich habe so viel gelesen. Ich habe so viel gehört. Ich denke, Gott, hilf mir es zu tun, Herr. Da bin ich ein Schlappschwanz. Da bin ich eine lahme Ente. Da bin ich ein Sofa-Christ. Wie viel lebst du aus von dem? Kein Wunder, dass wir so belastet sind. Denn es wird uns zu Last, das ist Sünde. Und Gott möchte, wisst ihr, es geht gar nicht alles um Wissen. Wissen ist nicht alles, die Liebe, nicht die Erkenntnis, ist Stückwerk. Die Liebe ist es. Der Glaube, die Hoffnung, und nicht für dich, sondern für andere, das ist es. Du hast recht geantwortet, tu das, so wirst du leben. Und dieser Fuchs macht weiter. Ich meine damit jetzt den Schriftgelehrten. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen. Seht ihr, sein Charakter ist doch klar hier. Er steht auf. Ich überziehe den Text nicht. Er will sich doch immer rechtfertigen. Und wer fertigt sich seine Sache zurecht? Der Selbstgerechte, oder? Und wenn ich dir sage, male mir jetzt einen Selbstgerechten, so einfach so als Skizze, diese Stöckermänner, so Streichhölzermänner, Kopf, das ist doch einer, der so steht, oder? Doch nicht einer, der in Staub ist. Die Bibel sagt aber, nicht nur durch die Frau aus Phönizien und Jairus, Jesus selbst sagt, wenn du nicht im Staub fällst, so wirst du nie Frucht bringen. Du wirst nie zum Leben kommen. Hat dir jemand das erzählt bei der Bekehrung? Lieber nicht, ne? Hättest dich nie bekehrt. Und wenn Jesus sagt, geht nicht, meint er, es gibt Ausnahmen. Das meint er nicht. Er meint, nix ist nix. Es ist geistlich von der Ordnung, von der Gesetzgebung, von der geistlichen Gesetzen her, es ist nicht möglich. Deswegen werden wir in der Taufe begraben. Ist hier jemand, der noch nicht begraben worden ist? Meldet euch, wir taufen euch gern. Denn dadurch findet ihr zum Leben. Und das ist nur ein Akt, ein Symbol, ein Tag. Eigentlich geschieht das im Herz. Jetzt grinsen ein paar Schwestern, das ist aber schön. Wir haben eine Taufe nächste Woche. Warm genug ist es schon. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus, wer ist denn mein Nächster? Wahnsinn, ne? Seht ihr, wie Menschen sind, wie eine Schlange. Will Gott selbst verwirren. Er überschätzt sich. Für mich, das ist mir auch durch Lesen, kam mir die Erleuchtung. Was zitiert er denn? Er zitiert doch das ganze Gesetz. Du sollst dem Herrn, dein Gott, vom ganzen Herzen lieben. Das erste Gebot. Jetzt stellt ihn Jesus nochmal davor, er möchte Stellung dazu nehmen. Und was macht er? Er nimmt B. A lässt er raus. Was ist dieser Schriftgelehrte? Der ist Humanist. Er weiß von Gott, er kennt ihn aber nicht. Denn A ist alles, Geschwister. Wenn ich Gott liebe, kann ich nicht anders. Ich kann nicht anders als meinen Bruder und meine Schwester lieben. Und wenn du deine Schwester und deinen Bruder nicht liebst, dann liebst du Gott nicht. Mach dir da nichts vor. Lies mal 1. Tod und 3. Johannes. Du machst Gott zum Lügner, wenn du sagst, ja Gott, ich liebe dich, aber ich habe Probleme mit meiner Schwester und meinem Bruder. Du liebst Gott nicht, wie du ihn lieben solltest. Wer vor Gott gewesen ist und eine Begegnung mit Gott gehabt hat, wie Paulus, der ist im Staub und er bleibt im Staub. Und wenn ich in Staub bin, schaue ich doch auf zu allen anderen, oder? Wenn ich vor Gott gewesen bin und weiß, welche eine Gnade ist, dass er sich mir erbarmt hat, dann kann ich nur hochschauen zu meinem Bruder und meiner Schwester. Da kann ich denen nur Gutes wünschen. Da ist nichts Böses, nichts Unreines in mir. Weil ich mit diesem Gott eine Begegnung gehabt habe, der in dem nichts Unreines ist, keine negativen Gedanken. Wir gehen auch so. Wir kennen manche Stellen und manche Versen, aber wir kennen nur das eine Teil. Das, was uns passt. Und so ist es bei diesem Mann. Und er versucht es immer noch. Gott kann ihn nicht schnappen. Sein Schöpfer in Jesus Christus, ne, versucht ihn festzunageln und er flutscht ihn, er ist wie ein Wulliwurm. Ständig durch, oder es gibt noch schlimmer als dieser Wulliwurm, den sie früher in der Passerelle verkauft haben, gibt es diese flüssige Masse, die grüne, die so durch die Finger rutscht.
Ha?
Slimy. Slimy. Das ist ein Slimy. Jesus will ihn greifen mit seinen Lieben, weil er ist ja Töpfer. Habt ihr die Hände eines Töpfers jemals in der Hand gehabt? Habt ihr einem Töpfer die Hand gegeben? Macht das mal. Stark und weich. Sanft. So weich, das ist wie ein Kinderpuppe. Echt, aber so stark. Und so reicht ihm Jesus die Hand, aber das ist so viel Schleim, da ist kein Charakter da. Es läuft einfach durch die Finger durch. Wer ist denn mein Nächster? Na, für einen Jude ist der Nächste der Brüder. Es ist eigentlich, hier ist Brüder gemeint. Und für einen Jude waren alle Nicht-Juden unrein. Mit denen, die haben sie nicht angerührt und mit denen haben sie nicht gegessen. Okay. Die Sache hier ist, er stellt Jesus, wer ist denn eigentlich mein Bruder? Sind das die Heiden oder sind das nur die Juden? Zu denen darf ich gehen. Wo soll ich in dem ganzen Elend anfangen? Kennt ihr das? O Herr, ich danke dir, du willst, dass ich zum Segen werde. Für andere, aber da ist so viel Elend. Wo soll ich anfangen, Herr? In China, in Indien, in Afrika. Und deswegen sollen wir vor der eigenen Tür anfangen. Seht ihr das? In Jerusalem, in Samarien und dann in der ganzen Welt. Warum? Wir sollen erstmal zum Nächsten hin. Wo ist denn der Nächste? Astrids Nächste ist Gabis Mutter. Und Annette Gronig. Und Annettes Nächste ist Sigi. Fang an in Jerusalem. Gott hat dich nicht berufen, Afrika zum Glauben zu führen. Zumindest noch nicht. Könnt ja noch kommen, wenn du mit deinem Nächsten Erfolg hast. Und es ist hier, es geht um einen Jude, um Jude, Nächste. Das ist ein Jude, der die Frage stellt und es geht um seinen Nächste, seinen eigenen Volk. Die Bibel sagt, tu deinem Bruder Gutes. Stärke die Gemeinschaft. Stärke deine Brüder, damit nach außen durch Einheit und Kraft etwas geschieht in der Welt. Wenn ich nicht zu Raffi lieb sein kann, wie soll ich überhaupt meine Nachbarin, die aus der Türkei kommt, lieben? Kriege ich nicht hin. Wir denken oft und viele erzählen, ja, Nichtgläubigen, die kann ich lieben, aber die Gläubigen. Sag dir, was dein Weg stellt, Stolz und Selbstgerechtigkeit. Du meinst, du bist besser als dein Bruder oder deine Schwester. Deswegen ist es so schwer in der Gemeinde. Und nach außen hin, da tust du in alle Überheblichkeiten Werk der Barmherzigkeit an den Heiden. Das ist einfach. Der Nächste, dein Bruder. Also muss Jesus ihm jetzt, wo er sich wie ein Kind verhält, er verhält sich wie ein Kind. Was macht Jesus? Er erzählt ihm eine Geschichte aus der Kinderstunde. Da antwortete Jesus und sprach, es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus, schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Also, Jerusalem, das kann Maria bestätigen, Jerusalem ist oben drauf. Man geht von überall, egal welche Seite, Nord, Ost, Nord, Süd, Ost, West, man geht immer hoch. Und Jericho ist 30 Kilometer entfernt von Jerusalem, unten im Tal, fast am Jordan. Und die Bibelschüler in Jerusalem damals, die Pharisäer, Sadduzäer, die werdende Priester, die Schriftgelehrten, reisten, die lebten zum Teil in Jericho, weil die WGs in Jerusalem voller Studenten waren. Und die liefen immer hin und her. Und diese Straße ist ein trockenes Tal. Und das ist nicht irgend so ein Märchen. Das ist geschehen in den letzten Jahren, dass Menschen zu Fuß hier überfallen worden sind. Es ist vor 100 Jahren war das immer noch sehr gefährlich. In den Felsen, in den Bergen ringsherum lebten Zeltbewohner, Völker aus den Bergen, die Menschen überfallen haben. Und es passierte regelmäßig. Und jetzt kommt ein Priester vorbei. Und der Priester kommt vorbei und macht einen fetten Bogen. Da kommt der Levit. Er sieht ihn. Und tut genau dasselbe wie sein Meister. Interessant, ne? Oder? Als Hauskreisleiter, reg dich nicht auf über die Mitglieder im Hauskreis. Sie handeln so, weil du auch so handelst. Der Levit macht das genauso wie der Priester. Reg dich nicht auf über deine Kinder. Die ahmen dir nach. Du willst das nicht einsehen. Aber sie machen das genauso wie du. Der Levit macht das genauso wie der Priester. Jetzt kommt ein Samariter. Und ein Samariter ist so ein halber Jude. Ist sozusagen ein Bastard. Unehelicher Jude. Mischung. Und das ist geistlich hier zu sehen. Hier ist einer, der nicht alles richtig kapiert. Er weiß nicht genau, wie das mit der Entrückung ist. Ob das vor den Trübsal ist, ob es mittendrin ist, oder ob es nach dem Trübsal ist. Das weiß er nicht. Er hat nicht einmal von Trübsal gehört. Er lebt schon in Trübsal. Er weiß nicht, ob die Taufe sein muss, zur Erlösung hin, wie die Kirche es sagt, oder ob das auch so geht, dass man in den Himmel kommt ohne Taufe. Das versteht er nicht. Hat er nie von gehört. Er weiß nicht, was, wenn man getauft wird, dass man auch erfüllt werden kann mit dem Heiligen Geist und dass man in Sprachen beten kann und dass Gott einen ausrüsten kann mit Gaben, bei Hände auflegen. Kennt er alles. Eigentlich hat er nie von gehört. Er weiß nur Gottes Liebe und wir sollen unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Und da hat er den Schlüssel zu allem. Und Jesus sagt, das ist der Schlüssel zu allem. Wenn du das erste Gebot hältst, merkt ihr das? Das ist gar nicht so kompliziert. Wir müssen die anderen gar nicht kennen. Das, was er zitiert hat hier. Wenn du das tust, wirst du niemals irgendein anderes Gebot brechen. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin und als er ihn sah, jammerte er ihn. Der Priester guckt hin, sieht ihn. Der Levit vom Text, wenn man den Urtext sagt, mein Levit ist deutlicher, dass er guckt. Er guckt richtig hin. Bewegt sich aber nichts. Er hat einen Stein in der Brust. Hier ist aber jemand, der aus irgendeiner komischen Kirche kommt und nie richtig unterrichtet wurde. Ist ein Kind Gottes. Wisst ihr, Gott ist vor allen Dingen ein Gott der Barmherzigkeit. Und Gott versucht uns ganz durch den Neuen Testament deutlich zu machen, auch bereits schon im Alten, dass es ihm um Barmherzigkeit geht. Es geht Gott um Barmherzigkeit. Gott ist ein barmherziger Gott und er will, dass wir barmherzig sind. Und wenn wir das getan haben,
haben wir das meiste bereits schon getan. Es jammerte ihn, bewegte, sein Herz war bewegt. Und es war nicht nur ein Herz, sondern dieses bewegte Herz führte zu Taten hin. Okay, und er ging zu ihm. Ja, wo ist dieser Mensch? Fast tot. Er steht mit Gewissheit nicht. Er sitzt auch nicht, denn er ist fast tot. Er liegt in sein Blut. Dreck, alles aufgequollen. Vielleicht riecht er schon. Und hier kommt es damit, er geht auf die Knie. Er steigt von seinem Pferd herab. Dieser Samariter ist wahrscheinlich ein Geschäftsmann. Denn Geschäftsmann sind auch zwischen Jericho und Jerusalem immer hin und her gereist. Er ist jemand, der hat viel, der hat auch viel zu verlieren, materiell. Er steigt hinab, kniet sich hin und zerreißt sich womöglich seine Klamotten. Denn ich glaube nicht, dass es so war, dass man vom TÜV her damals in Israel auf dem Esel hinten ein First-Aid-Kit hatte, ne? Mit Plastikhandschuhen. Das glaube ich nicht. Die hatten damals keinen TÜV. Der hatte mit gewisser Kanne, er muss seine eigenen Klamotten hier zerreißen und ihn damit verbinden. Die waren, das ist ein Geschäftsmann, die waren von Lacoste und von Tommy Hilfiger und von, ne? Er kniet sich hin, er zerreißt seine Klamotten. Halt, Samariter, bist du bescheuert? Die Leute, die ihm gerade fast totgeschlagen haben, hängen da noch oben in den Bergen und gucken aus ihren Höhlen und warten, dass ein reicher Geschäftsmann vorbeikommt und die fette Beute machen. Das ist doch nur ein Köder für dich. Begreifst du das nicht? Der denkt nicht einmal daran. Und das ist die Situation. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Das ist logisch. Meinst du, die geben sich damit ab, mit dem bisschen, was dieser arme Kerl hatte? Nein, die sind auf große Beute aus. In Johannes lesen wir, dass die Liebe Gottes alles an Angst raustreibt. Er hält das erste Gebot. Seine Liebe für Gott und zu diesen Menschen ist so groß, dass er keine Angst hat. Er vergisst es. Es kommt nicht einmal hinein, denn sein Kopf ist voller. Wie kann ich diesen Menschen? Es ist gar kein Raum da für Angst. Wir werden so oft geplagt von Angst, weil wir nichts anderes im Kopf haben als uns selbst. Wenn ich Jesus diene, und ich kenne das selber, es sind Phasen in meinem Leben, sind lediglich Phasen, Geschwister. Ich kenne so einen Dienst. Habe ich jahrelang in Indien gemacht. Ich habe nirgends gehabt. Wisst ihr, was Jesus sagt? Wenn ihr das macht, ihr tut's mir, da bin ich. Ein Glas Wasser. Den Armen, den Durstigen. Er tut es mir. Warum? Weil er da ist. Er leidet mit diesen Menschen. Und wenn du da bist, wo Jesus ist, brauchst du keine Angst zu haben. Keine Sorge. Seht ihr, wie Liebe alles raustreibt? Nicht Liebe für dich selbst, da hast du schon genug von. Liebe für andere. Am nächsten Tag zog er 2 Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach, pflege ihn, und wenn du mehr ausgibst, will ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Hier sehen wir Jesus in der Geschichte. So hat es mit dir und mit mir gemacht, oder? Er hat uns da rausgeholt aus dem Dreck, er hat uns angefasst. Wir Unreine, Leprakranke sind wir gewesen. Und er hat alles bezahlt. Er hat gesagt, es ist vollbracht. Wenn ich zurückkomme, wenn da noch Schulden sind, das ist die Geschichte, ich zahle sie. Jesus zahlt alles. Du musst gar nichts zahlen. Bei Jesus ist alles frei. Das Evangelium wird nicht verkauft. Jesus hat das Evangelium nicht zum Geschäft gemacht. Die Leute, die es zum Geschäft gemacht haben, bitte merkt ihr das. Und wenn du etwas in die Kollekte in diese Gemeinde reintust und es bereust, sprich Jörg, sprich Achim, sprich Sigi und sprich mir an. Du kriegst es wieder. Du kannst dir nichts erkaufen. Das Evangelium ist frei.
Jesus hat gesagt, ich habe es vollbracht. Und hier sahen wir diesen Samariter, er vollbringt das, er führt das zu Ende. Das ist so wichtig für uns. Jesus führt alles zu Ende, das ist kein Zeugnis. Diese angefangene Werke, die plagen uns, wir schlafen nachts nicht. Oder wärst du nicht wach und denkst, ja, hab's ihr versprochen. Habt der Gemeinde gesagt, ja, das will ich, da will ich die Verantwortung übernehmen. Das plagt dich, oder? Ich sag dir warum, weil Gott in dir lebt. Seine Natur ist in dir und das nagt und nagt, bis du so bist, wie er es ist. Bis du es vollendest. Das wird dich nie loslassen. Das gibt kein Zurück. Jesus ist ein Vollender. Gott ist ein Vollender. Und ich sage euch, und ich mache jetzt hier mit Schluss, wir lesen nicht bis zum Ende. Vollenden, das bringt so eine Freude. Auch in den kleinen Dingen. Unser Sohn hat sein Abi gemacht. Letzte Woche oder Sonntag, letzte Woche ist dann, ne? Dann Sonntag ist ja der erste Tag der Woche. Hat er sein Abi zu Ende gemacht. Wisst ihr, was wir gemacht haben? Ich böser Prediger. Wir haben zum Frühstück Orangensaft und ein Glas Sekt getrunken. Und wir haben Jesus dafür gedankt, dass unser Sohn dieser Abschnitt vollendet hat. Es ging mir nicht um Ruhm, es geht mir auch nicht um Schule, es geht auch nicht um Abi, es geht um Vollenden. Da ist eine besondere Freude da in Vollenden, oder? Mann, da lebe ich von Vollendung. Ich strebe nach der Vollendung. Das ist unser Ziel. Wir fragen uns, was habt ihr für ein Ziel als Gemeinde? Was hast du für... Das ist eine deiner Ziele. Dich ausstrecken wie Paulus nach dieser Vollendung. Und wo ist die Vollendung? Hier auf Erden? Nicht. Gar nicht. Die Vollendung kommt noch. Das lohnt sich, dass du dich ausstrebst nach der Vollendung. Die Vollendung geschieht, wenn ich dieses armselige, verkommene, alte Zelt verlasse. Und einziehe in diese neue Wohnung. Das ist die Vollendung. Und dafür lebe ich. Und es kommt. Und je früher, je besser, oder? Dann hier unten verkommt alles.